Guten Morgen, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich war jetzt 2 Wochen an den Wochenenden nicht da und es ist richtig schön, wieder hier zu sein, euch alle zu sehen, wieder mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich habe viel gelernt, ich war auf interessanten Fortbildungen und nächste Woche bin ich nochmal weg, von Montag bis Freitag auch eine Fortbildung im Anfangsdienst. Dann habe ich aber erstmal wieder genug gelernt und hoffe, dass ich das dann hier alles anwenden kann. Heute geht es um stürmische Zeiten. Und ich glaube, wir haben alle schon stürmische Zeiten erlebt. Oder vielleicht stecken wir sogar in stürmische Zeiten. Auf jeden Fall ist diese Geschichte eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Und sie beginnt eigentlich, Jesus predigt am Ufer des See Genezareth, an diesen Hängen. Und am Abend will er zur anderen Seite fahren. Und die Geschichte geht so, aus Matthäus 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie ließen die Volksmenge zurück und fuhren mit dem Boot los, in dem er saß. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein starker Sturm auf. Die Wellen schlugen ins Boot hinein, so dass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Sie fragten sich, wer ist er eigentlich? Sogar der Wind und die Wellen gehorchen ihm. Wer ist er eigentlich? Diese Geschichte erinnert, zitiert fast, eine andere Geschichte aus dem Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel. In dieser Geschichte passiert fast was Ähnliches. Jona, den wir einen Propheten nennen. Jona wird von Gott beauftragt, nach Westen zu gehen, in die Stadt Ninive, dem heutigen Irak, um dort den Leuten Gottes Wort zu sagen. Denn Gott hat vor, diese Stadt zu vernichten, weil die Menschen so böse sind, aber er will ihnen eine Chance geben. Er will eigentlich diese Stadt retten. Und Jona soll sie warnen. Und Jona denkt überhaupt nicht daran, in dieses heidnische Land zu gehen und geht genau in die andere Richtung, kauft sich ein Ticket für ein Schiff, das nach Westen geht und im Osten ist Ninive. So ist es richtig, stimmt? Ja. Und wie auch immer, ihr wisst das schon. Auf diesem Schiff ist nun Jona und es kommt ein Sturm. Und Jona schläft in diesem Schiff, während diese internationale Schiffsmannschaft verzweifelt versucht, irgendwie in diesem Sturm zu überleben und das Schiff zu retten und sie am Ende nichts mehr anderes wissen, als jeder zu seinem eigenen Gott zu beten, dass Gott ihn retten möchte. Und als sie dann entdecken, dass Jona da im Schiff schläft, dann machen sie ihn wach und sagen, hey, wir gehen hier unter, willst du nicht wenigstens zu deinem Gott beten? Und Jona erkennt sofort, dass er derjenige ist, die Ursache dafür ist, dass der Sturm da ist. Und dann macht er etwas Heldenhaftes. Er opfert sich selbst. Er sagt zu dieser Schiffsmannschaft, nehmt mich, werft mich in das Meer. dann wird Gott Ruhe geben und ihr seid gerettet. Jona opfert sein Leben, um das Leben der anderen zu retten. Und am Anfang wehrt sich diese Mannschaft, aber sie macht es dann, weil sie wirklich merken, sie würden sonst umkommen. Und tatsächlich lässt der Sturm sofort nach. Aber Gott rettet Jona. Es kommt ein Wal vorbei, verschluckt Jona. Jona ist 3 Tage in diesem Wal und nach 3 Tagen spuckt der Wal Jona aus und Jona zieht in den Osten, in das heidnische Land, predigt dort. Die Menschen in Ninive bekehren sich, werden gerettet. Gott zerstört die Stadt nicht. Auch eine unglaubliche Geschichte. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus einmal sagt, ein anderes Zeichen bekommt ihr nicht als das Zeichen des Jona, lohnt es sich darüber nachzudenken, was denn hier passiert. Jona soll nach Westen gehen in das Land der Heiden, um dort Gottes Wort zu verkünden. Jesus ist hier auf dem See Genezareth, steigt an der Ostküste ein und segelt nach Westen. Also auf jeden Fall sollen sie beide in die gleiche Richtung gehen. Okay, entschuldigt, dass ich da so das so durcheinander bringe, aber wahrscheinlich erinnert ihr euch nächste Woche noch an diese Predigt. Und also, er steigt ein und segelt an das andere Ufer in das Gebiet Dekapolis, was nicht mehr Judäa war, wo nicht mehr die Juden wohnten, sondern wo Griechen und Syrer und Assyrer wohnten, also Heiden, andere Völker. Und Jesus will dort predigen. Und das tut er auch im Anschluss daran. Jona opfert sein Leben, um das Leben der Menschen auf dem Schiff zu retten. Jesus wird sein Leben opfern, um die Welt zu retten, um dein Leben zu retten. Jona verbringt 3 Tage im Bauch des Wals, Jesus verbringt 3 Tage im Grab. Aber auch die Unterschiede. Jona überlebt und kann damit die Schiffsmannschaft und Ninive retten. Jesus aber stirbt und wird wieder auferweckt und kann damit die ganze Welt retten. Jona hat keine Macht über den Wind und die Wellen. Jesus aber gebietet dem Sturm und das Meer. Jona ist ein Mensch, ein Prophet. Jesus ist Gottes Sohn. Ihm gehorchen die Naturgewalten. Durch ihn und für ihn wurde alles in dieser Welt gemacht. Aber der Prophet Jona ist mit seinem Leben sozusagen ein Hinweisschild. So wird auch der Messias sein. Der Prophet Jona zeigt uns schon, hunderte Jahre vor Jesus, was Gottes Herzschlag ist. Gott liebt diese Welt. Und er liebt auch die Menschen, die nicht zu seinem jüdischen Volk gehören. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sein Volk Israel, repräsentiert von Jona, soll ja das Heil für alle Völker sein. Durch dieses Volk soll ja die ganze Welt gerettet werden, Segen empfangen. Und egal, ob man diese Geschichte von Jona tatsächlich glaubt oder ob man denkt, es ist ein Mythos, diese Geschichte wurde uns überliefert, damit wir erkennen, wer Jesus ist und damit das Volk Israel erkennt, wenn der Messias denn dann auch wirklich da ist. Und was bei Jonas nur andeutungsweise und prophetisch und im Kleinen passiert, wird durch Jesus vollständig und vollkommen und für alle Zeit und Ewigkeit verwirklicht. Die Rettung der Welt. Und eine Botschaft dieser Sturmstillung ist diese: Gott rettet diese Welt und nichts und niemand wird ihn dabei aufhalten, und Jesus ist Gott. Weder Tod, Menschen, Naturgewalten. Die Liebe wird siegen. Und in diesem Sturm erleben die Jünger zum ersten Mal Jesu wirkliche Macht. Jesus zeigt hier zum ersten Mal, wer er wirklich ist. Denn So Sturm, Wellen, Meer, das ist in der Sprache der Metaphern immer auch der Ort, wo das Böse wohnt. Das Zeichen der Herrschaft des Bösen in dieser Welt. Schon David betete im Psalm 18, er streckte seine Hand aus vom Himmel und rettete mich. Er zog mich aus tiefem Wasser empor. David war jetzt nicht schiffsbrüchig, aber für ihn war dieses tiefe Wasser einfach das Synonym, die Metapher dafür, dass er in ernsten Schwierigkeiten steckte, aus dem es eigentlich kein Entkommen gab. Und Gott hat ihn gerettet. Gott ist der Einzige. Gott ist derjenige, der das Meer teilt, damit man trockenen Fußes an das andere Ufer kommt. Gott allein ist dazu in der Lage. Er allein beherrscht Wind und Wellen, Sturm und tosende Wasser. Ihm allein müssen diese Elemente gehorchen. Und jetzt sehen die Jünger, wie Wind und Wellen Jesus gehorchen. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zu dem See, werde ruhig, sei still. Das Wort bedrohen, das hier steht, bedeutet jemanden zurechtweisen, jemanden schimpfen, jemandem Strafe androhen, unterwerfen. Und im Kontext dieser Geschichte, in dem es dann plötzlich still war, mucksmäuschenstill, könnte man auch sagen, Jesus legte dem Wind einen Maulkorb an. Er darf nicht mehr beißen. Er ist der Herr über alle Mächte und Lüfte, über die Mächte des Himmels. Jesus rettet diese Welt. Jesus rettet dich. Er ist auch Herr über den Sturm in deinem Leben. Über das, was dir vielleicht gerade Angst und Panik macht, wo du vielleicht denkst, hier komme ich nicht mehr raus. Er ist der Herr in deinen Ängsten, in den Wellen deiner Panik, egal ob das vielleicht Krankheit ist oder Stress an der Arbeit oder in der Schule oder in der Uni oder ob du Beziehungsprobleme hast oder Finanzprobleme, ob dich jemand angreift oder mobbt, ob du dich überfordert fühlst oder einfach nicht gesehen. Da gibt es jemand, dem all diese Mächte gehorchen, dem er einen Maulkorb anlegen kann. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Aber die Jünger überkamen große Furcht. Also in diesem Text ist zweimal von Angst die Rede, von Angst und Furcht. Und es sind unterschiedliche Worte, die hier gebraucht werden. Warum habt ihr solche Angst? Das Wort, das hier verwendet werden, heißt, sich vor etwas ängstigen, vor etwas Angst haben. Man könnte die Frage von Jesus auch spitzer übersetzen, nämlich, warum seid ihr so feige? Warum seid ihr so feige? Warum glaubt ihr immer noch nicht? Und wenn dann da steht, aber die Jünger überkamen große Furcht, dann ist hier eher sowas wie Ehrfurcht gemeint. Also das Gefühl, vor jemandem zu stehen, den man gleichzeitig bewundert, aber auch fürchtet. Der gleichzeitig herrlich ist und furchtbar. Den man liebt und verehrt, der aber einem viel zu mächtig und groß vorkommt, als dass man den Mut hätte, diese Person anzusprechen. Eine Person, die Macht über mich hat, die ich aber faszinierend finde. Man sehnt sich nach Berührung und fürchtet doch gleichzeitig die Begegnung. Weil man diese Person nicht kennt. Wenn man dann diese Person, vor der man Ehrfurcht hat, kennenlernt und diese Person gut ist, dann wird aus dieser Furcht, aus diesem Furchtanteil in Ehrfurcht plötzlich Liebe. Und wenn diese Person aber schrecklich ist, wenn es ein Despot ist oder jemand, der mich missbraucht, dann wird aus dieser Ehre, aus diesem Ehrenanteil Misstrauen und Ablehnung. Und man nimmt Distanz ein. Wer ist dieser Mann? Jesus stellt ja hier fest, dass sie immer noch keinen Glauben haben und dass die Angst, diese Feigheit ein Symptom ihres Unglaubens ist. Und das stimmt ja auch. Die Jünger fragen sich auch, wer ist das? Zu diesem Zeitpunkt war ihnen wirklich noch nicht so ganz klar, wer Jesus ist. Ja, sie glaubten, er ist der Messias. Aber dass Jesus von Gott kommt, dass Jesus auch Gott ist, das haben sie nicht begriffen. Und das hat noch eine Weile gedauert. Selbst am Tag der Himmelfahrt, schreibt Markus noch ganz nüchtern, einige aber zweifelten. Und was mir in der Geschichte auch auffällt, sie machen zwar Jesus wach, aber sie erwarten keine Hilfe von ihm. Sie machen ihn wach, damit er mit ihnen gemeinsam untergeht, so ungefähr. Kümmert es sich nicht, dass wir jetzt hier untergehen? Ist dir das egal? Aber sie bitten Jesus nicht, ihnen zu helfen. Also ich meine, da ist Jesus im Boot und sie kommen nicht auf die Idee, ihn darum zu bitten, etwas gegen diesen Sturm zu tun. Am Ende machen sie ihm auch noch Vorwürfe. Und geht es uns nicht genauso? Da ist Jesus gegenwärtig in unserem Leben. Er hat versprochen, dass er da ist. Er ist sozusagen in jedem Boot von uns. Keiner ist allein unterwegs. Aber reden wir mit ihm? Leben wir mit ihm? Beziehen wir ihn in unser Leben ein? Und dann erleiden wir Schiffbruch und machen ihm Vorwürfe. Gott, warum hast du das zugelassen? Aber ja, glauben wir eigentlich wirklich, dass Jesus die Macht hat, uns in jeder Situation zu helfen, jeden der Stürme zu stillen oder uns da durchzubringen, da durchzumanövrieren? Wissen wir, wer Jesus ist? Glauben wir wirklich so an Jesus? Hast du diesen Glauben? Betest du schon oder kämpfst du noch selbst mit den Wellen? Jesus sagt, bittet, so werdet ihr empfangen. Oder alles, was ihr bittet in meinem Namen, das wird der Vater tun. Und Jakobus sagt einmal in seinem Brief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das Ermutigende, Befreiende an dieser Geschichte ist ja, Jesus rettet die Jünger sowieso. Sie gehen nicht verloren, weil sie jetzt zu wenig Glauben hätten. Und das finde ich ja schon mal so ein Punkt. Jesus erhört sogar die Gebete, die wir gar nicht beten. Denn er kennt ja unser Herz. Und er erhört auch die Gebete, die wir gar nicht aussprechen, die wir uns vielleicht gar nicht trauen auszusprechen. Dazu fällt mir ein, dass ich neulich mit einer Freundin telefoniert habe, die in Israel lebt. Und mit der habe ich über diese Geschichte gesprochen. Ich habe schon eine Weile darüber nachgedacht und habe diesen Gedanken geteilt. Da meinte sie, ja, weißt du was, die Geiseln werden ja im Moment freigelassen und vor ein paar Wochen wurden mehr Geiseln freigelassen, als eigentlich ausgehandelt wurden noch 3 Geiseln zusätzlich freigelassen. Und da hat sie gesagt, ich habe noch an dem Tag vorher so gedacht, warum bete ich eigentlich nicht, dass Gott alle Geiseln freilässt? Und dann habe ich das gemacht und habe so gedacht, das ist aber eigentlich unmöglich. Aber immerhin, dann hat er sofort 3 Geiseln mehr freigelassen, hat sie erzählt. Hat sie gesagt, ja, vielleicht sollten wir viel mutiger, viel dreister beten. Das Unmögliche auch beten und erwarten. Aber diese Geschichte fordert mich auch wirklich heraus. Wie bete ich zu Gott? Bitte ich ihn um Dinge, die über meinen Glauben hinausgehen? Beten wir überhaupt? Wir haben uns ja in diesem Jahr kein Jahresmotto gegeben. Ich habe immer noch so das Alte, das da so mitgenommen wird. Aber ich hätte da eine Idee. Ich würde mir Folgendes wünschen oder möchte euch dazu ermutigen. Macht euer Gebetsleben zum Fokus des nächsten Jahres. Betet kühn. betet. Lasst uns zu einer betenden Gemeinde werden. Und ich meine das nicht als Leistung oder als Pflichtübung, jetzt müsst ihr noch mehr beten, das meine ich nicht. Sondern als eine Möglichkeit, Gott in deinem Leben zu erleben. Im Glauben und in der Liebe zu wachsen. Gott erhört Gebet und Gott erhört dein Gebet. Und wenn wir so in einer engen Beziehung zu Gott leben und erleben, wie Gott in unserem Leben Gutes tut, wächst unser Glaube. Er wird uns verändern. Paulus hat es auch erlebt. Er hat erlebt, wie Gott das Gebet der Gemeinde erhört hat und ihn aus Todesgefahr gerettet hat. Und dazu schreibt er im 2. Korintherbrief was sehr Interessantes. Unser Tod, schreibt Paulus hier von sich und seinen Begleitern, unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerechnet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Und dazu tragen auch eure Gebete für uns bei. Und so werden nicht nur wir, sondern viele Gott dafür danken, dass er uns gnädig ist und uns bewahrt hat. Unsere Gebete verändern die Welt, wenn wir hier nachher dieses Fürbittengebet haben. Ist es ein wichtiger Teil in diesem Gottesdienst, dann geht von hier, von diesem Ort Kraft aus und Dinge werden verändert. Ich denke da an die Geschichte, die ich neulich gehört habe von David Livingstone. Das ist ein schottischer Missionar gewesen und Arzt, der in afrikanischen Ländern gearbeitet hat. Und er hat Tagebuch geführt und von ihm ist diese Geschichte überliefert. Ich nehme an, sie ist wahr, aber ich kann das jetzt nicht dokumentieren, aber ich vertraue der Quelle, wo ich das gelesen habe. Also David Livingstone war dort in Afrika, lebte dort in einem Stamm und dann bekommt er die Nachricht von einem Nachbarstamm, von dem Häuptling, der zu ihm sagt, heute Abend werden wir kommen und dich und deine Familie töten. Und er schreibt in sein Tagebuch, Gott, du musst uns retten. Ich weiß nicht wie, aber bewahre uns. Und die Nacht kam, aber nichts ist passiert. Der Morgen brach an und niemand kam, um sie umzubringen. Und Monate später ist dieser Häuptling, der diesen Mord, diesen Lynchmord angedroht hatte, auch zum Glauben gekommen. Und David Livingstone hat ihn gefragt, wieso habt ihr uns eigentlich damals nicht angegriffen? Und dann sagte der Häuptling, wir wollten das, wir waren da, aber um euer Lager waren 39 große Kriegsmänner. Wir sind nicht an denen vorbeigekommen, wir mussten wieder wegziehen. Und David Livingstone sagt, 39, sagt er, ja, wir haben die gezählt, weil die so ungewöhnlich waren. Als David Livingstone nach Hause mal gereist ist, einige Zeit später, und diese Geschichte in seiner sendenden Gemeinde in Schottland erzählt hat, kam die Sekretärin der Gemeinde zu ihm, die selber auch immer Tagebuch führt, gerade auch so in der Gemeinde, was passiert an welchem Tag. Und die sagte, wann war das denn? Hast du das Datum? Und weil David Livingstone Tagebuch führt, konnte er genau das Datum sagen. Und sie wiederum konnte genau gucken, was an diesem Tag war. Und an diesem Tag war ein Gebetstreffen mit 39 Personen in Schottland in der Gemeinde, die für den Schutz von David Livingstone gebetet haben. Unser Gebet verändert die Welt. Wir spüren das nicht immer, wir sehen das nicht immer. Aber Gott will mit uns zusammenarbeiten. Er will auch uns verändern. Er möchte, dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Und ich sage das im Übrigen nicht, weil ich denke, ihr seid keine Beter. Ich weiß, dass hier viele Beter in dieser Gemeinde sind. Und ich denke, dass ich jetzt hier stehe, ist auch ein Grund eures Gebetes, das Gott erhört hat. Aber ich möchte einfach, dass wir da dranbleiben und die anderen ermutigen, entdecke die Schönheit und die Kraft des Gebets. Allein, zu zweit, in der Gruppe, im Gebetstreffen, singend, tanzend, schweigend, laut oder leise oder aufschreibend, in der Natur oder als Online-Treffen, finde deine Gebetssprache, deinen Gebetsstil, verbinde dich mit Gott. Gott ist so verzweifelt in dich verliebt. Egal wie du zu ihm sprichst, er ist da und wird hören und wird dieses Gebet erhören. Gib Gott Raum in deinem Leben. In Psalm 32 sagt der Beter, deshalb soll der Fromme zu dir beten, wenn er in Bedrängnis gerät. Wenn dann die Wellen hochschlagen, wird ihn das Wasser nicht erreichen. Du bist mein Schutz, bewahrst mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Menschen, die meine Rettung bejubeln. Also bleib nicht stumm in den Stürmen deines Lebens, sondern lass Gott wirken. Bleib auch nicht allein, sondern teil deine Gebetsanliegen mit anderen, dass andere mitbeten können und in den Dank hinterher mit einstimmen können. Und Gott stillt nicht immer jeden Sturm. Es wird nicht immer wusch, alles still dann. Aber was er wirklich verheißen hat und was er hält, ist, er bringt dich da durch. Du wirst nicht untergehen. Der Sturm mag außen toben, aber die Stille in deiner Seele, in deinem Herzen, die ist erfahrbar. Die Ruhe und das Vertrauen und die Gewissheit, dass Gott dich da durchführt. Das ist sein Versprechen. Amen.